Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Eine echte Eselei Gottes, davon erzählt der Palmsonntag tatsächlich. Eine echte Eselei. Gott ist stur, wie ein Esel. Er bleibt stur, wie ein Esel. Und auf einem Esel kommt der König. Ich lese noch mal ein, zwei Verse aus dem Predigttext für diesen Palmsonntag aus Johannes 12. Da kamen Menschen, die legten Jesus Palmzweige auf den Boden. Und in anderen Erzählungen heißt es auch noch, dass sie Kleider hinlegten. Sie wussten, da kommt einer, der soll mit seinen Füßen oder selbst das Reittier soll mit seinen Füßen nicht diesen Boden betreten. Jemand ganz Besonderes kommt. Und dann sagten sie nicht nur, sie riefen nicht nur, sondern sie schrien: Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht beim Propheten Sacharja: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Der König kommt. Eigentlich hätten wir ganz gut auch das Lied aus dem Gesangbuch nehmen können mit der Nummer 13. Händel, Tochter Zion. Das ist die Geschichte, die hier mit aufgenommen wird, in diesem weihnachtlichen Lied. Und Peter, du hast es schon in deiner Begrüßung, in deiner Moderation angekündigt. Da kommt ein König und dieser König, das ist der, den wir schon an Weihnachten begrüßt haben. Der Gott, der sich als kleines Kind in der Welt zeigt. Was für eine Eselei da eigentlich abgeht. Und ich finde diesen Gedanken ganz schön, dass dieser eine Esel, den wir der Legende nach in der Krippe vorfinden, neben dem Ochsen, dass das vielleicht der kleine Esel sein könnte oder sagen wir mal das Eselsfüllen von dem Esel damals in der Weihnachtskrippe, auf den Jesus jetzt einzieht. Das ist nicht biblisch, keine Angst, ich möchte nichts Neues hinzuerfinden, aber den Gedanken finde ich eigentlich schön, denn irgendwie taucht diese Eselei Gottes immer wieder in der Bibel auf. Schon beim Propheten Sacharja, der wird zitiert in unserem Predigttext, Kapitel 9, Vers 9 im Buch des Propheten Jesaja, ein weihnachtlicher Text. Text, der auch in unseren Gottesdiensten in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit auftaucht. Siehe, dein König kommt, Tochter Zion. Wir könnten es gut in diesem Gottesdienst mit einbauen. Aber wo, ihr Lieben, steht denn eigentlich dieser Esel Gottes grad? An dieser Stelle im Johannesevangelium. Der Evangelist Johannes, er schreibt so in der Zeit um 90 nach Christi Geburt, er schreibt an eine Gemeinde, die sich auch nicht so ganz sicher ist, wo sie eigentlich steht. Sie ist umringt von vielen anderen Religionen. Sie wartet auf Jesus, der selber gesagt hat, ich komme bald wieder. Und nun warten sie schon 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre und noch länger. Sie wissen nicht genau, wie ist das eigentlich mit unserem Glauben in der Welt bestimmt. Und die Welt glaubt auch nicht unbedingt uns allen. Merkt ihr was? Wir sind von der Gemeinde des Johannes gar nicht vielleicht so weit entfernt, wie wir es denken. Zeitlich schon, sprachlich bestimmt auch, in Traditionen und Liedern ganz bestimmt auch. Aber in diesem Gefühl, in dieser Frage vielleicht, die auch in den Liedern gerade aufgetaucht sind: Jesus, du kommst gewiss, aber wann kommst du denn? Und wann wird sich der Glaube an dich, wann wird sich dein Königtum durchsetzen in dieser Welt? Diese Frage der Gemeinde, an die Johannes schreibt, ist vielleicht nicht so fern von der Frage, die sich in Öschelbronn oder im ganzen Bezirk stellt. Die Bezirksvisitation, die hattet ihr ja gerade und heute wird sie sozusagen beendet. Ich mag euch hineinnehmen in ein Bild, was Johannes seiner Gemeinde vor Augen malt. Wenn ich jetzt malen könnte, dann würde ich es wirklich malen, aber meine Frau, die auch heute da ist, die weiß es. Ich kann wirklich nicht malen. Ich kann Otifant, das kriege ich hin. Und ich kann malen nach Zahlen, aber sonst kriege ich garantiert nichts hin. Aber ich kann versuchen, in Worten nachzumalen, was Johannes seiner Gemeinde vor Augen malt. Wir sind im Kapitel 12. 11 Kapitel im Johannesevangelium, die liegen schon als Gemälde vor uns. Und Johannes fängt so an in seiner Geschichte, wie keiner seiner anderen Evangelisten, Markus, Matthäus und Lukas, anfängt. Er fängt mit seiner Geschichte schon vor aller Zeit an. Bevor überhaupt die Welt war, fängt die Geschichte von der Eselei Gottes an. Bevor wir überhaupt waren, hat sich Gott schon längst für uns entschieden. Es ist dieser große Prolog im Johannesevangelium Kapitel 1, den wir finden. Und wir begegnen dort einer Bezeichnung von Jesus, die sonst auch nie im ganzen Neuen Testament in dieser Form auftaucht. Jesus, er bezeichnet sich selbst als Menschensohn. Er wird von den anderen Messias genannt oder in unserer Geschichte König. Er wird Gottes Sohn genannt und Herr. Und im Johannesevangelium, da wird er als Wort bezeichnet. Das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Peter, Weihnachtsgeschichte, da ist sie, in Johannes 1. Und dann erzählt Johannes weiter. 7 Zeichen erzählt er, 7 Wundergeschichten von Jesus werden in diesen ersten 11 Kapiteln durchbuchstabiert. Im 11. Kapitel kommt das aufregendste Zeichen, das eigentlich der ganzen Welt zeigen sollte, wer dieser Jesus ist. Lazarus, der schon stinkend im Grab liegt, ein von ihm besonders geliebter Mensch, so wird erzählt. Jesus weint selbst, als er hört, dass Lazarus gestorben ist. Und er geht hin und sagt, mach das Grab auf. Und sie sagen, nein, lieber nicht, er stinkt schon, er ist schon über 3 Tage lang tot. Jesus sagt, Lazarus, komm heraus, und Lazarus kommt heraus. Eines Zeichen unter vielen. Auf diesem Bild, was ich euch gerade vor Augen malen würde, da würde dieser Lazarus auftauchen, diese Geschichte, wie er aus dem Grab herauskommt. Und er kann eigentlich gar nicht herauskommen, auch das wird noch erzählt. Er ist nämlich gebunden an Händen und Füßen, er kann gar nicht laufen. In allen Facetten wird dieses Wunder nacherzählt von Johannes. Und so geht es durch, 11 Kapitel lang. Und es passiert aber etwas Erstaunliches. Auf diesem Bild von Johannes, da tauchen immer wieder ganz viele Menschen auf, die Jesus scheinbar nachzulaufen scheinen, die ihm hinterhergehen, die ihn zum König machen wollen, die ihm sagen, du gib uns Wasser und Brot, dann werden wir niemals mehr Hunger haben und Durst. Immer wieder missverständlich, das erzählt Johannes auch. Jesus macht Wunder und Geschichten und erzählt viel von sich. Und die Welt denkt, sie hätte es verstanden, wir denken, wir hätten es verstanden. Und dann bröselt es wieder weg. Nichts, sie wenden sich wieder ab. Dieses Phänomen, das ist auch in unserer Geschichte drin. Ich erzähle es gleich nochmal nach. Und dann kommt Kapitel 12. Dann kommt dieser Moment, in dem Jesus nach seinen vielen Wanderungen durch das Land Israel-Palästina in der Königsstadt ankommt, in Jerusalem, und einreitet auf einem Eselsfüllen. Wie ein Fokus, wie ein Spot wird da auf Jesus ein Licht gerichtet, das es vorher so andeutungsweise immer mal wieder gab, aber so direkt noch nicht. Aber wo steht der Esel? Die Geschichte von Johannes geht ja noch weiter. Kapitel 13, die Fußwaschung. Johannes nimmt die Fußwaschung als Zeichen für das Abendmahl. Er überliefert keine Abendmahlsgeschichte. In den anderen Evangelien lesen wir, wie Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl feiert und er sich in ganz besonderer Weise in seinem engsten Jüngerinnen- und Jüngerkreis zeigt. Johannes macht das über diese Symbolhandlung der Fußwaschung. Und dann kommen 3 Kapitel 14 bis 16, in dem Jesus für die Welt betet, für uns betet. Johannes 17, ganz, ganz intim, ein Gespräch zwischen Gott, Vater und Sohn. Wir sind mittendrin bei Gott und dürfen zuhören, was die beiden miteinander besprechen, der Vater im Himmel und der Sohn auf Erden. Lest es nach, Johannes 17, ein Gebet von Gott zu Gott für uns. Und dann setzt Johannes wieder ein mit einem neuen Bild, Kapitel 18 bis 20. Und dann sind wir am Ende des Evangeliums Kreuzigung, Tod, Auferstehung. An der Stelle stehen wir. An der Stelle steht dieser Esel Gottes. An der Stelle reitet Jesu auf einem Esel ein. Erinnert euch noch, was ich vorgelesen habe? Die Menschen, sie sagten nicht nur, siehe, da kommt ein König. Sie riefen nicht nur, nein, sie schrien, Hosianna, und haben doch nichts verstanden. Denn kurz danach in dieser Geschichte, wenn wir diese Zwischenbilder von Johannes mal eben ausblenden, die Kapitel von 13 bis 17, kurz danach schreien sie schon wieder, kreuzige ihn. Die gleichen Menschen, die kurz vorher sagen, Hosianna, gelobt sei der König, der da kommt, rufen direkt danach, kreuzige ihn. Sie schreien es, sie brüllen es. Und genau da, da steht der Esel. Da sind wir. Und wir könnten noch ein Weihnachtslied singen, wenn wir wollten, so wie wir vorher vielleicht Tochter Zion Lied Nummer 13 aus dem Gesangbuch hätten singen können, so hätten wir jetzt Nummer 37 singen können, ein ganz uraltes Weihnachtslied vertonen, wunderschön von Johann Sebastian Bach, ich stehe an deiner Krippen hier, und lest euch da mal die Strophe 8 durch, da steht schon drin, du Kindlein, dass du für mich geboren wirst, ich sehe dich schon als Gekreuzigten in dieser Krippe liegen. Der Esel, die Eselei Gottes, da ist sie mit Händen zu greifen. Und all das, was wir über einen König denken könnten, wird zerstört. Keiner, der vorfährt in einem Luxuswagen. Keiner, der sich vielleicht scheinbar oder guten Willens, wie auch immer, ich mag nicht über Charles III. Urteilen, zum Volk begibt. Der König, das Königreich Gottes, das ist anders als von dieser Welt. Es ist mitten in der Welt und doch ganz anders. An Jesus siehst du, wie Gott ist. Das erzählt die Geschichte. Was ist die Eselei Gottes? Was ist sie eigentlich? Dass Gott stur ist, ich habe es schon gesagt, dass Gott stur bleibt. Im 1. Korintherbrief, im Kapitel 1, Vers 18, da steht in einem Vers ganz kurz zusammengefasst, was die Eselei Gottes ist. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die einen, für die Welt. Uns aber, die wir daran glauben, ist es eine Kraft, die selig macht. 1. Korinther 1, Vers 18. Das ist die Eselei Gottes. Dass Gott in der Welt auftritt in Jesus Christus und er alles an Vorstellung über Gott zerstört. Der Messias versemmelt, so könnte man auch sagen in der damaligen Zeit. Der Messias ist der König, der einreiten soll und der den Römern mal endlich zeigen soll, wer eigentlich das Sagen hat, der sie aus dem Land schmeißen soll, der Recht und Gerechtigkeit aufrichten soll. Das ist die Erwartung vom König, vom Messias in der Zeit. Und manchmal denke ich mir, lieber Gott, ich würde es mir von dir auch gerade gern wünschen, dass du doch mal reinfährst in diese Welt, die sich so durch Unfrieden auszeichnet, dass du doch mal diesen Machthabern zeigst, wo der Hammer hängt, dass du doch dich mal durchsetzt. Manchmal, ihr Lieben, wünschte ich mir das und ich ahne zumindest, dass es dem einen oder der anderen unter euch vielleicht genauso geht, dass es manchmal schwer auszuhalten ist, dass wir an diesem Gott als ihm Nachfolgende festhalten wollen und wir vielleicht auch gefragt werden, wo ist denn dein Gott? Wieso sieht es denn so aus in dieser Welt, in Öschelbronn oder in Pforzheim oder in Deutschland oder in Kiew oder wo auch immer, wie es eben aussieht? Wo ist denn euer Gott? Ein Esel, wer an ihn glaubt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit in der Welt. Uns aber, die wir daran glauben, ist es eine Kraft, die selig macht. Dem Paulus war das so wichtig, dass er es gleich nochmal aufgeschrieben hat im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16 und 17. Da steht es nochmal. Dieser König, das ist der da hinten. Das ist der, der sich am Kreuz erniedrigt. Gott ist der, der aus voller Liebe, aus unendlicher Liebe heraus auf seine Allmacht verzichtet. Und das, ihr Lieben, ist schwer auszuhalten. Für mich manchmal, für die Welt damals genauso, und Johannes erzählt es aber, dass es so ist. In unserem Predigtext, da gibt es noch so einen kleinen Schlüsselvers, der uns vielleicht auch einen Blick eröffnet, wieso wir der Welt antworten könnten: Ach Gott, ich bin gern ein kleiner Esel Gottes. Dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man an ihm so getan hatte. Von hinten her erschließt sich's, was Gott für uns vorhat. Von hinten her, erst später haben die Jüngerinnen und Jünger verstanden, wie das so war, als Jesus verherrlicht war. Und man muss dazu wissen, dass das Wort Verherrlichung im Johannesevangelium ein Synonym ist für Kreuzigung und Auferstehung. Immer dann, wenn Johannes von Verherrlichung schreibt, dann meint er dieses Ereignis, Jesu Kreuzigung und Jesu Auferstehung. Seine Erhöhung am Kreuz, er wird wirklich ein bisschen nach oben verrückt als Folter, Marterzeug. Seine Erhöhung ist die Erhöhung in den Himmel. Von hinten her wird deutlich, was Gott für ein Esel, für eine Eselei betreibt. Dass er nämlich genau indem er verzichtet auf seine Allmacht, zeigt, was er mit der Welt vorhat. Mit dir und mit mir und mit allen anderen, denen wir es immer wieder nacherzählen wollen. Und damit bin ich so ein bisschen am Ende von dieser Geschichte, und manche mögen vielleicht auch hoffen, Gott sei Dank hoffentlich auch von dieser Predigt, die nun schon länger dauert. Die Eselei Gottes. Es gibt ein Buch, da kann man nachlesen, das heißt Das Glück ist grau. Da erzählt jemand von einem Esel, den er aufnimmt, und sein Esel, dem es ganz schlecht ging, sozusagen zu neuem Leben, zu neuer Hoffnung verhilft. Das ist nur keine biblische Geschichte, und grau ist für uns eigentlich auch keine schöne Farbe für Hoffnung. Eher bunt wünschen wir es uns. Aber dass das Glück grau ist, könnte man hier doch sagen, weil nämlich Gott genau diese Eselei immer wieder mit uns vorhat, dass er uns in die Welt schickt und sagt: Erzähl von mir, was ich für die anderen bin. Der, der auf seine Allmacht verzichtet und der aber eine Zukunft hat für alle. Für immer und ewig. Denn worin besteht denn eigentlich diese Eselei? Dass Gott sich für uns hat kreuzigen lassen und damit alles, wirklich alles, was zwischen uns und Gott steht, weggetan hat. Nichts mehr gibt es. Keine Angst mehr, was muss ich tun, damit ich von Gott geliebt werde. Ich könnte es gar nicht tun, aber er liebt mich schon längst. Und deswegen, das ist diese Perspektive, die wir in die Welt hineingeben. Im Kirchenbezirk war gerade Bezirksvisitation, und in der Kommission war auch Ingolf Stromberger und die Landesbischöfin, und wir drei waren mit ein paar anderen Jugendsynodalen vor nicht allzu langer Zeit in Israel und haben dort andere Christinnen und Christen besucht. Und einer derer, den wir da besucht haben, der hat auch erzählt, er lebt in Bethlehem, ganz bei Beit Shalla, in wirklich ganz schwierigen Umständen. Und ganz viele Christinnen und Christen gehen da weg, wie viele andere auch, weil sie unterdrückt werden. Das hat viele, viele Komponenten, über die mag ich jetzt gar nicht sprechen. Ich mag aber einen Satz zitieren, den er dort gesagt hat. Wir Menschen, wir Christinnen und Christen, wir bleiben hier, weil wir eine Aufgabe haben. Wir sind nämlich das Salz in der Erde und das Licht für die Welt. Peter, du hast mich gefragt am Anfang, Was können wir denn tun, dass die Menschen nicht so von der Kirche weglaufen? Ich glaube, es gibt keine einfachen Rezepte dafür. Und es mag auch immer wieder so historische Entwicklungen geben, dass Kirche und Glaube und Gott mal attraktiver ist und mal weniger attraktiv. Aber ich glaube, wenn wir daran festhalten, dass wir Salz der Erde und Licht für die Welt sind, dann sind wir erkennbar. Und ich glaube, das hilft schon. Und wenn wir dann noch gefragt werden, sag mal, ist das nicht ein Eselei, was du da tust, wenn wir dann immer wieder erzählen, was Gott für uns tut, ich bin mir ganz sicher, dann wird aus dem Hosianna und aus dem Kreuzige ein Gott sei Dank gibt es Gottes Eselei für die Welt. Amen.